Ja, wir fangen heute oder machen heute weiter in unserer Predigtreihe. Jesus begegnet Menschen. Und ich habe mir für heute einen Text ausgesucht, der schon genannt wurde, aus Johannes 13, die Verse 1 bis 17. Wer die Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen und den Text mitlesen. Johannes 13, 1 bis 17. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel dem Judas, der den Sohn des Simon Iskariot war, ins Herz gegeben hatte, Jesus zu verraten, und Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückging, da stand er vom Abendessen auf, legte sein Obergewand an, sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, und er sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Da sprach Jesus zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf gar keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da spricht Simon Petrus zu ihm: Ja, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern wasche mir auch die Hände und meinen Kopf. Jesus erwiderte: Wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde, und das meinte er mit dem Satz: Nicht jeder hier von euch ist rein. Und nachdem er ihm die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies alles erkennt, glücklich seid ihr, wenn ihr es auch tut. Eine Frage: Was für Bilder kommen euch vor Augen, wenn ihr ans Dienen denkt? Was für Assoziationen verbindet ihr mit dem Wort Dienen? Ich lese gerade von einem dunkelhäutigen Kind, das zur Zeit der Apartheid, der Rassentrennung in Südafrika damals gelebt hat und aufgewachsen ist. Und für ihn war damals Dienen eine andere Form von Sklaverei. Aber wir erleben eigentlich das Wort Dienen. Im ersten Moment dachte ich, das ist so ein Wort, was uns ja kaum begegnet. Aber wo ich dann drüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, wir leben alle vom gegenseitigen Dienen. Wir leben in einem Land, in einer Dienstleistungsgesellschaft. Der Dienstleistungssektor bei uns ist auch recht vielfältig. Berufe im Callcenter, Gaststätten und Hotelgewerbe, Telekommunikationsunternehmen, Krankenhäuser, Banken, Reinigungsdienste, Schlüsseldienste etc. Alles Dienstleistungsunternehmen, Dienstleistungssektor, Dienstleistungserbringung. Und was wäre, wenn es das Handwerk nicht gäbe? Es gab da mal eine Werbekampagne vor Jahren, Handwerkspower unter diesem Begriff. Und dann haben sie mal dargestellt, was es wäre, in unserer Gesellschaft, wenn es das Handwerk, allein das Handwerk nicht mehr gäbe, diese Dienstleistung. Und da waren ein paar Leute, die haben da irgendwo ein Lagerfeuer gemacht. Und dann gäbe es vielleicht auch Leute, die auf den Bäumen ihre Stöcke einander zuschmeißen. Keine Ahnung. Es ist uns das gar nicht bewusst. Wir haben eine unglaubliche Dienstleistung jeden Tag und jeder von euch oder viele von euch arbeiten in einem Dienstleistungssektor. Man sagt ja auch, ich gehe zum Dienst. Ich weiß noch, was er heute noch sagt, als Krankenpfleger oder Krankenschwester. Oder der Andreas, wenn er zur Bahn geht, ich gehe zum Dienst. Ich wurde auch an meinen Dienst erinnert heute, am Donnerstag, durch eine Mail, ich habe Dienst. Und ich mache das gern. Assoziationen mit Dienen kann negativ betitelt sein oder auch nicht. Vielleicht denken wir auch an James Bond 007. Das ist doch der Geheimdienst Ihrer Majestät. Oder auch im sportlichen Bereich. Ich habe das letztens erst wieder gelesen vom Vorstand des FC Bayern. Wir dienen dem FC Bayern. Jeder mit unterschiedlichen Aufgaben. Aber das ist denen wichtig, das Dienen einem Verein. Vielleicht haben wir auch heute Morgen persönlich eine Dienstleistung empfangen dürfen. Wem wurde der Kaffee ans Bett gebracht? Oho. Mir auch nicht. Vielleicht eher das Gegenteil. Oder wo wurde jemand schon die Leviten verlesen? Das ist auch eine Art Dienstleistung. Mir nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ja, jetzt atmet Beate durch. Das ist immer eine gegenseitige Dienstleistung, wenn man das mal auf der Seite her sieht. Aber heute Morgen geht es nicht darum, dass wir einander die Leviten verlesen oder die Köpfe waschen, sondern die Füße sollen gewaschen werden. Das ist das, was Jesus uns als Vorbild weitergibt. Und ich möchte euch da mal hineinnehmen in das Geschehen damals, in die Historie, in das, was damals war. Jesus hatte, bevor er mit seinen Jüngern zusammen war, zu der Zeit, am Ende seines Wirkens und am Ende seines Lebens war er in Jerusalem und er hat täglich im Tempel gelehrt. Und abends hat er sich dann zurückgezogen auf den Ölberg, um die Nacht dort zu verbringen. Und am nächsten Morgen, das können wir im Lukas-Evangelium nachlesen, Kapitel 21, Vers 37 und 38, da heißt es, und jeden Morgen strömten die Menschen wieder in Scharen herbei, um ihn zu hören. Und dann, und jetzt steigen wir hier in diesen Text ein, dann war die Zeit gekommen, diese Welt zu verlassen und wieder zurückzugehen zum Vater im Himmel. Und dann hat er sich auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und hat sich noch am Schluss seines Lebens, seines irdischen Lebens mit seinen Jüngern Zeit verbracht. Er hat auch zweien den Auftrag gegeben und gesagt, sucht euch zum Passafest einen Saal. Und er hat auch gesagt, wo und wie sie das machen sollen. Sie sollten das organisieren, dass sie da noch zusammen sein könnten. Und Jesus wollte noch diese Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und da steigt unser Text ein. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und weiter heißt es, und während des Abendessens, als der Teufel dem Judas, der Sohn des Simon Iskariot war, ins Herz gegeben hatte, Jesus zu verraten, und Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückging. In dieser Spannung, auch mit dem Judas, dass Jesus genau wusste, dass er ihn verraten wird, in dieser Spannung hat er da mit seinen Jüngern zusammen zu Abend gegessen. Was das für ein Mahl war, ist, wenn man das theologisch mal betrachtet, nicht ganz so klar. Es gibt verschiedene Berichte von dem Passafest, das natürlich hier ansteht und es schreibt hier vor dem Passafest. Gab es dann wahrscheinlich ein Eröffnungsmahl. Sie waren da zusammen. Ob es der Sederabend war, wahrscheinlich nicht. Das ist nicht so klar, ist aber auch jetzt gar nicht bedeutend. Sondern die Grundbedeutung hier ist völlig klar. Es geschieht im Zusammenhang des Passafestes. Und Passafest ist ein Erinnerungsfest für die Juden, für Israel, dass Gott das israelitische Volk aus der Sklaverei, aus Ägypten herausgeführt hat. Das war damals kein Dienen, das war wirklich eine Sklaverei, die der Pharao mit dem Volk Israel angestellt hat und sie missbraucht hat, Vorratshäuser brennen zu, also die Ziegel herstellen zu lassen für die Vorratshäuser und. Er hat sie auch dezimieren wollen, dass sie ja nicht zu groß werden. Kinder wurden da getötet und er hatte viel Schlimmes getan und sie haben zu Gott geschrien, dass er sie doch hören sollte und dass sie wieder aus dieser Sklaverei herauskommen. Und das Passafest war dazu und ist heute immer noch das Fest, was die Israeliten daran erinnert, dass Gott sie da herausgeholt hat. Wir kennen das, wir kennen den Hintergrund. Und wenn sie da zusammen waren, dann war das ein sehr symbolträchtiger Abend, weil schon beim Essen angefangen deutete vieles auf diese Zeit dort zurück, mit den ungesäuerten Broten zum Beispiel, die aufgetischt wurden. Sie hatten keine Zeit mehr, während des Aufbruchs aus Ägypten den Sauerteig anzusetzen. Das war auch so ein Beispiel. Und das natürlich, oder beim Essen, dass sie ein bestimmtes Mousse hatten, ich habe mal nachgelesen, das war Ingwer, Nüssen und Zimt und Äpfel, das haben sie zusammengemischt und die Farbe gab so ein bisschen den Ton von einem Mörtel her, ja, dass sie daran gedacht haben, sie mussten damals Ziegel brennen und das Gefäß mit Salzwasser, was dabei war, an die Tränen, an den Schweiß, der vergossen wurde und, man könnte hier noch vieles. Es war noch viel mehr, was sie da symbolhaft auch durch Essen und Gemeinschaft miteinander an diese Befreiung Gottes erinnert hat. Das war auch ein fröhliches Fest. Und dann war das Lammfleisch, das Opferlamm war, das nötig war. Wir kennen das Lamm, das geopfert wurde und mit dem Blut die Türpfosten bestrichen wurde, damit der Gerichtsengel vorbeiging an den Türen, wo das Blut war. Das alles ist modellhaft und hinweisend auf Jesus, auf seinen Kreuzestod geschehen und hat das Eigentliche vorausgezeichnet. Und jetzt hat Jesus die Gemeinschaft und er wird das Opferlamm. Er wird diesen Kreuzestod sterben und er ist die Versöhnung, die Gott geschaffen hat für uns Menschen zum Gottvater, indem er die Sünde ausgetilgt hat durch seinen Kreuzestod und durch die Auferstehung den Beweis der Gottessohnschaft erbracht hat. Das ist das Werk, das Jesus getan hat. Er ist das Passahlamm, das geopfert wird, aber er ist auch der hohe Priester, der das Opfer darbringt. Er ist der Versöhner. In ihm versöhnt Gott die Welt mit sich. Das ist alles hineingepackt in diese Begegnung, die damals Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und jetzt isst er mit ihnen und plötzlich steht er auf. Und das war eigentlich gar nicht im Ablauf gedacht oder in der Agenda des Abends. Und sie haben sich gefragt, was macht er jetzt? War ungewöhnlich. Er steht auf, dann geht er hin, legt sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtet sich. Danach goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Er ist aufgestanden, um den Jüngern die Füße zu waschen. Das war höchst ungewöhnlich. Und die Jünger haben das, ich weiß nicht, mit was für Gedanken das geschehen lassen, bis er zum Petrus kam. Und Petrus lässt sich das nicht nehmen, entsprach seinem Charakter, der war damals so. Und er sagte, Herr, nein, du wirst mir meine Füße sicher nicht waschen. Ich müsste deine Füße waschen, das ist doch Knechtsarbeit. Das machen doch die Diener eines jüdischen Hauses, wenn Gäste kommen und mit ihren Sandalen, wo sie auf den verstaubten Straßen unterwegs waren, da wurden ihnen die Füße gereinigt, tatsächlich, aber niemals vom Hausherrn. Da hatten man Angestellte dafür, da gab es auch Diener, die das gemacht haben. Nein, Herr, auf gar keinen Fall. Und dann hat Jesus ihm geantwortet, dass es nötig ist, ihm die Füße zu waschen. Und dann hat er gefunden, auf Gemeinschaft mit meinem Herrn, da möchte ich gar nicht verzichten. Also Herr Jesus, nicht nur die Füße, dann wasch auch meinen Kopf und meine Hände. Dann, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, das möchte ich auf jeden Fall. Und dann sagte Jesus zu ihm, wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier, und damit meint er Judas. Und das erinnert uns jetzt im Nachhinein an Titus 3, Vers 5, wo vom Wasserbad der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist die Rede ist. Titus 3, Vers 4 und 5. Dort lesen wir, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die wir aus Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung oder das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Jesus war fertig mit der Fußwaschung, dann steht er wieder auf, nimmt seinen Platz ein, zog sein Obergewand wieder an und dann sprach er zu ihnen. Und dann sagt er ihnen, stellt erstmal eine Frage, versteht ihr, was ich jetzt getan habe? Und dann sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies erkennt, glücklich seid ihr, wenn ihr es dann auch tut. Was ist jetzt so die, wir spüren das auch, was sagt uns dieser Text für uns heute im 21. Jahrhundert, wo wir mit unseren Autos in die Waschstraßen gehen und wo jeder eine Dusche zu Hause hat? Was sagt der Text uns heute? Ich habe zweierlei Dinge erkannt und da möchte ich einfach ein paar Impulse weitergeben. Das eine ist diese unglaubliche Wahrheit, Jesus will uns dienen. Er ist sich nicht zu schade, als der Herr des Universums, als der Meister des Lebens, diese Drecksarbeit zu tun. Die Füße waren dreckig und er hat sie gereinigt. Er ist sich nicht zu schade gewesen, damals diese Arbeit zu tun, und er ist es nicht zu schade, heute jedem Menschen Dienst zu tun, Sünden zu vergeben, reinzuwaschen, Gebete zu hören, Gemeinschaft zu schenken, Hoffnung, Liebe zu geben, uns anzuhören, was wir auf dem Herzen haben. Er möchte das. Das ist der erste große Aspekt, den wir hier mitnehmen dürfen. Jesus will uns dienen. Auch wir, die wir vielleicht 20, 30, 40 Jahre schon an Jesus glauben und ihm vertrauen, er will immer noch Heiland für uns sein. Er, ja, den wir vielleicht auch schon x-mal enttäuscht haben, er möchte immer wieder neu, dass wir zu ihm kommen. Er, wo wir denken, der Geduldsfaden müsste langsam mal reißen, ich nerv ihn doch nur, wenn ich wieder mit dem Gleichen komme, das ist einfach popelig, aber es bewegt mich. Und Jesus möchte mein bewegtes Herz. Er möchte uns dienen. Martin Luther hat das mal so zum Ausdruck gebracht. Ich brauche bis zum letzten Tag, bis zum letzten Atemzug meines Lebens das Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Das brauchte er. Er hatte Er hatte nicht den Status erreicht, dass er die Vergebung nicht mehr bräuchte. Er hatte nicht den Status erreicht, dass er gesagt hat, ich bin so weit in meiner Heiligung gekommen, dass ich jetzt alles perfekt kann. Er hat nie den Status erreicht, wo er sagen muss, ich brauche Jesus nicht mehr. Wir leben von der Vergebung der Sünde nicht nur einmal am Anfang, sondern jeden Tag bis zum Ziel. Diese geistliche Hygiene, die ist so wohltuend wie eine Dusche nach einem arbeitsreichen Arbeitstag. Das fühlt sich gut an. Wenn wir Jesus uns das bringen, was uns von ihm trennt, dann dürfen wir diese Freiheit erfahren, wie nach einer Dusche, nach einem arbeitsreichen Tag. Wir dürfen dies spüren, dass er unsere Seele reinigt. Er will uns aber auch bewahren, dass wir nicht Sklaven werden. Ich mache da jetzt ein bisschen einen Schlenker, weil ich da mich in letzter Zeit was gelesen habe und ich möchte das mit erwähnen. Diese Dienstleistungen, die können uns manchmal auch zu Sklaven machen, indem wir von gewissen Dingen nicht mehr loskommen, dass uns vielleicht sogar eine Sucht hineinbringt. Und ich habe da etwas gelesen, was ich mitgebracht habe über dieses Gerät hier, Smartphone. Vor allen Dingen für Jugendliche. Ich habe gedacht, das ist gut, ich bin da weit davon entfernt. Aber die Jugend wächst heute, und das ist ein Bericht von Silke Müller. Die hat ein Buch geschrieben, das ist ein Bestseller im Spiegel, Platz 1 sogar im Moment, mit dem Titel »Wir verlieren unsere Kinder«. Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Sie selber ist Lehrerin, schon seit über 20 Jahren, Schulleiterin, und sie ist Digitalbotschafterin in Niedersachsen. Und sie hat in einem Interview so ein paar Dinge weitergegeben über das, was sie im Moment erlebt und erfährt. Da steht zum Beispiel, durchschnittlich 64 Stunden verbringen Jugendliche pro Woche im Netz. Das ist also fast 9 Stunden pro Tag. Da bleibt ja kaum noch Zeit, um Fußball zu spielen, ein Instrument zu lernen oder ein Buch zu lesen, die reale Welt zu erleben. Und was noch verstörender ist, das ist der nahezu unbeschränkte Zugang zu problematischen Inhalten. Dass die Kinder unnötig belastet und sie in Abhängigkeiten bringen. Und es gibt noch eine andere Dame, die ist die Miss Germany jetzt dieses Jahr gewählt worden. Sie ist 20-jährig, die Kira Geis. Sie setzt sich für diese Jugendlichen ein und sagt, wir müssen dringend daran arbeiten, diese Medien als Werkzeug zu benutzen. Es gibt ja tolle Dinge, die wir damit machen können, auch fördernd für uns und gemeinschaftsfördernd, aber nicht Sklaven von ihnen zu sein. Und was da im Netz als zum Teil abgeht, muss ich jetzt nicht erzählen. Es wird hier dann auch berichtet, dass sogar in den Klassenzimmern Lehrer fertig gemacht werden und gepostet werden, sodass sogar ein Schulleiter darüber informiert wurde, über den aktuellen Stand in einem der Klassenzimmer in seinem Haus und er direkt dorthin gehen konnte und da eingeschritten ist. Einfach als kleines Beispiel von dem, wie manche Dienstleistungen uns auch zu Sklaven machen können. Da können wir jetzt so viele Bereiche des Lebens nehmen. Da möchte uns Jesus auch bewahren davor, und zwar richtig damit umzugehen. Und ich bin so froh, dass ich in ihm den Meister habe, wie er sich hier auch gibt, den Meister habe, was Werte, was mein Verhalten anbelangt, und dass er mir das mitgibt auf den Weg, wie ich das erzählt habe, dass ich da mich orientieren darf und gesunde Beziehungen leben darf. Aber das geschieht eigentlich nur durch die tägliche Reinigung. Das geschieht eigentlich nur dadurch, dass ich mich immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue an Jesus orientiere, an dem, was er sagt. Wisst ihr, es ist für mich ein unglaublich, ich habe da einen Wettbewerbsvorteil wahrscheinlich gegenüber den anderen Unternehmern in der Region. Ich kann jeden Tag meine Sorgen über mein Geschäft ihm sagen und ich nutze das, weil er sagt, werfet meine Sorgen auf mich, ich sorge für euch. Er sagt auch, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Machen wir doch das. Kommen wir doch zu ihm und nehmen ihm beim Wort, er möchte uns diesen Dienst tun. Dann ist es nicht so, dass immer alles glatt läuft, aber es ist so, dass ich das irgendwie einordnen kann und einen Weg finde, an dem hoffentlich Jesus Freude hat und auch meine Mitmenschen es angenehm mit mir haben. Und wenn dann etwas schief läuft, dann habe ich die Größe oder die Freiheit auch wieder von Jesus, der mir vergeben hat, auch anderen Leuten zu vergeben und zu sagen, zu meinen Fehlern zu stehen und zu sagen, das müssen wir nicht diskutieren, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich stehe dazu, es tut mir leid. Das ist das, was Jesus hier meint mit der täglichen Wäsche. Das ist das, was Jesus hier meint mit der Reinigung. Und jetzt kommen wir zum Zweiten, wir dürfen einander dienen. Und da habe ich diesen Satz, anstatt Köpfe waschen, sollten wir einander die Füße waschen. Das ist der Auftrag, der Jesus hier gibt. Wir sind auch im Gemeindekontext, sind wir auch ein Dienstleistungsgemeinschaft. Aber wir sehen das in einem speziellen Sinn, weil uns von Gott gedient wird, können wir einander dienen. Und wie ist das, wenn man den Kopf gewaschen bekommt? Dann ist das meistens so, wenn die Wut in einem hochsteigt, dann fängt man an, den anderen zu beschießen und zu demütigen. Man geht an die Person und denunziert sie. Wenn man dem anderen den Kopf wäscht, behandelt man ihn von oben herab. Im Internet anonym Luft ablassen geht auch ganz gut. Es werden Schuldige gesucht, abgekanzelt, fertig gemacht, Menschen auf das Übelste herabgesetzt. Wenn man die Füße wäscht, ist man mindestens auf Augenhöhe, wenn derjenige sitzt. Aber man guckt in der Regel von unten nach oben. Das heißt, die Achtung des anderen, die Wertschätzung ist da schon mal gegeben. Schon allein von der Distanz, den anderen höher zu achten als mich selber. Und wenn das dann in einer Gutwillherzen, in einer Gesinnung, was Jesus hier meint, in einer Gesinnung des Füßewaschens geschieht, dass wir miteinander auch Probleme klären, dann kann das nur produktiv sein. Dann kann das nur fördernd sein. Und das kann auch inmitten einer Gemeinschaft, muss nicht immer alles unter einen frommen Teppich gekehrt werden, sondern dürfen tatsächlich auch schwierige Gespräche stattfinden. Aber dann dürfen wir auch wieder die Vergebung und auch diesen Frieden, den Gott schenkt, erleben. Das ist wiederum das, was wir in unserer Gemeinschaft erleben dürfen. Das ist wunderbar. Ein anderer Aspekt, der hier noch zum Tragen kommt, ist, dass Jesus hier eine Arbeit getan hat mit der Fußwaschung, zu der war er nicht verpflichtet. Das hätten eigentlich andere Leute machen sollen. Gibt es vielleicht bei uns auch etwas, vielleicht in der kommenden Woche, zu der bin ich eigentlich nicht verpflichtet? Aber ich würde es mal sagen, von dem Text hier, mach's. Mach's trotzdem. Gibt es vielleicht etwas in meinem Umfeld, wo ich einfach dienend machen darf, zum Segen für den anderen, ohne dass ich gleich eine Dankbarkeit und eine dankbare Haltung bekomme? Etwas zu tun, das man mit Fug und Recht nicht erwarten kann, ist manchmal auch in unserem Alltag dran. Jesus macht keine Fehler. Er ist der Universumsmeister. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Er kennt uns durch und durch. Er möchte uns die Füße waschen, wie damals den Jüngern den Dreck weggewaschen hat. Das will er machen. Gott wurde Mensch, um uns zu dienen, heißt es explizit an einer Stelle. Gott will uns dienen aus Liebe, weil er uns dienen möchte. Er ging freiwillig ans Kreuz, weil er wusste um die Erlösung, die er dadurch schuf. Und er ist das Opferlamm für unsere Sünden. Ich möchte zum Schluss diesen Abschlussvers nochmal in euer Herz hinein transformieren, wenn es irgendwie geht, wo er sagt, wenn ihr dies alles erkennt, das, was ich jetzt vielleicht für mich erkannt habe, ich möchte ja gratulieren, sagt Jesus hier. Das heißt hier, der ist glücklich zu segnen, weil wenn ihr es dann tut, dann ist das Ziel erreicht, wenn es nur eine kleine Sache ist. Bei uns im Alemannischen sagt man nicht nur schwätze, sondern mache. Wenn der Tag lang ist, schwätzt man viel. Aber nicht nur schwätze, sondern mache. Auf das kommt es drauf an. Wir sind Wissensriesen, habe das Ich sage das immer wieder mal, weil es mich selber auch betrifft. Wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Schauen wir doch, dass wir da ein bisschen größer werden, was die Zwergengröße anbelangt. Franz von Assisi sagte einmal, wo es darum ging, das Wort Gottes weiterzugeben, und wir können das auch in diesem Miteinander gut anwenden. Er sagte, wenn es nötig ist, dann mit Worten. Aber zuerst die Tat, das umzusetzen. Jesus hat ein Beispiel gegeben, ein ganz praktisches Beispiel. Gott möge uns segnen in dem, was wir vor ihm erkannt haben. Und vergessen wir nicht, wir sind Geschenkte. Er möchte uns dienen. Nehmen wir das mit. Amen.